machen wir wieder heute mit unserem Hauskreis, Skype-Hauskreis, Lehrhauskreis weiter, weil Lehre ist das A und O in der Gemeinde, weil umso mehr die Wahrheit Oberhand gewinnt, umso mehr gewinnt der Geist der Wahrheit die Oberhand, der Heilige Geist, umso weniger lassen sich die Christen vom Teufel an der Nase herumführen. Deshalb ist immer wichtig zu hören, und außerdem haben wir ja gelernt, dass dieses Hören des Wortes Glauben erzeugt. Und nur durch Glauben können wir Gott gefallen. Das, denke ich, wisst ihr inzwischen ja auch. Es ist das, was Gott gefällt, wenn wir ihm glauben, an ihn glauben, aber auch ihm glauben. Und das haben wir ja zuletzt gelernt, dass wir aufmerksame und beständige Hörer des Wortes sein sollen. Wie gesagt, dadurch entsteht Glaube, und der Glaube empfängt die Gnade Gottes. Also der Glaube hat nicht irgendwie ein Recht, sondern der Glaube ist die offene Tür, um Gottes Gnade in deinem Leben zu empfangen. Und wenn wir das Wort Gottes hören, die Wahrheit dadurch erkennen, soll als Folge der nächste Schritt geschehen, dass wir dieses Wort, soweit wir es verstehen, in unser Leben integrieren, dass wir es in die Tat umsetzen, auf gut Deutsch. Und zwar soll es aus Freiwilligkeit sein, aus Glauben und nicht aus irgendeinem gesetzlichen Druck. Du musst und du sollst, weil sonst, mit Drohung. So ist unser Papa, der Gott des neuen Bundes, nicht. Sicherlich ist Gott dasselbe alle Zeit, aber wir müssen immer wieder bedenken, wir haben einen neuen Bund und wir haben einen anderen Bund als der alttestamentliche Wort. Wir haben nicht mehr den Bund des Gesetzes, wir haben den Bund der Gnade. Jesus hat das Gesetz erfüllt, Jesus hat die Sündenstrafe getragen und hat damit einen neuen Bund gestiftet, in den dürften wir eintreten durch Glauben. Das ist die Grundlage des Evangeliums, das sind die Dinge, die wir gehört haben. Und letztes Mal haben wir auch gehört, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter, weil wer nur hört und es nicht ins Leben hinein integriert, der betrügt sich selbst. Aber wer ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein, weil er nicht ein vergesslicher Hörer war. Jakobus 1 war das. Also wir sollen hören, merken und versuchen, das, was die Bibel uns im Neuen Testament mitteilt, in unser Leben, in unser Denken, in unser Handeln, in unser Reden zu integrieren. Weil keiner von uns ist so dumm, dass er sich gerne selber betrügt. Das wollen wir ja nicht, ne? Und dann hinterher jammern, weil der Segen fehlt. Also wir müssen erkennen, dass die Fülle der Gnade und die ganzen Segnungen durch unsere Glaubenshandlungen aktiviert und freigesetzt werden. Nur das Hören und ein Ja dazu geben ist gut, aber das aktiviert es einfach noch nicht. In dem Moment, wo du aber anfängst, jawohl, jetzt habe ich es erkannt, jetzt bin ich auch so frei und so weit, mich mit meinem Lebensstil dementsprechend anzupassen, dann wird es diesen Glaubensschalter umlegen und der Heilige Geist wird seinen Teil dazu tun und die Segnungen werden anfangen zu fließen. Denn in der geistlichen Welt liegt bereits alles für uns bereit. Also man muss nicht Gott überreden, irgendwie irgendwas für uns zu tun, weil durch Jesus ist alles bereitgelegt in der Himmelswelt. Das müssen wir erkennen, dann tun wir uns schon mal leichter mit unserem Glauben und unserem Beten. Gott ist ein guter Gott und seine Gnade und seine Liebe ist bereit, auf uns überzufließen. Aber wie gesagt, den Schalter legen wir um mit unserem Glauben, oder dieses Fenster öffnen wir, dass wir es auch empfangen können. Es fließt auf uns über und Gottes Wille ist es, dass es überfließt. Das sehen wir schon an 2. Korinther 9,8, wo Gott sagt, oder Paulus sagt, Gott aber vermag ich euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott vermag, er kann und er mag. Also im Vermag steht auch mag drin. Nicht er mag nicht, sondern er mag gerne euch, mir, uns jede Gnade überreich zu geben. Nicht bloß ein bisschen, überreichlich, sagt der Paulus hier. Dass wir Genüge haben, alle Zeit in allen Dingen. Und dass wir zu jedem guten Werk auch noch bereit sind. Das ist das, was Gottes Wille für uns ist. Und es ist gut zu erkennen, was Gottes Wille für unser Leben ist, dann tun wir uns mit dem Glauben ein bisschen leichter. Wenn wir wissen, dass Gott ein guter Gott ist, ein himmlischer Papa ist und uns liebt, wenn uns das einmal richtig bewusst ist und nicht bloß jetzt als Information im Gedächtnis abgespeichert ist, dann wird sich vieles zum Positiven verändern. Also unser Herzensglaube aus dem Wort entstanden und die Glaubenshandlung zusammen in Einheit mit der Wahrheit von Gottes Wort öffnet es den Segensfluss. Der Glaube ist, wie ich immer sage, die Himmelswährung. Mit Glauben wird bezahlt und der Glaube setzt es frei. Aber es muss auf der Basis der Wahrheit sein, weil Gott wird nur seine Wahrheit bestätigen und erfüllen. Religiöse Lügen, die sich als Wahrheit getarnt haben und als Wahrheit verkauft werden, wird der Herr einfach nicht segnen. Da passt der Schlüssel nicht. Der ist der Key der Falsche für diesen Segens, für das Segensfenster des Himmels. Der passt nicht mit der Religiosität. Darum ist ebenso wichtig, dass wir die Wahrheiten nach und nach mehr und mehr erkennen. Und Jesus hat seine Jünger und die Leute zur damaligen Zeit auch viel gelehrt. Er hat sie viel geheilt, aber er hat auch sehr viel gelehrt, weil er wollte, dass die Leute das dann auch in ihr Leben integrieren können, was er ihnen gesagt hat. Weil es wäre auch blöd, wenn jemand lehrt und lehrt und es ist für nichts und die setzen das nicht um. Das wäre fast so wie in der Schule. Der Micha könnte wahrscheinlich das gut erklären. Du erzählst es den Kindern und erzählst es und lehrst es und machst es und die ändern sich nicht, die lernen das einfach nicht. Das ist dann auch sehr frustrierend und die Kinder haben auch nichts davon. Genauso die Christen, die sollen was von der Lehre aufnehmen können und umsetzen können, damit sie dann auch Ergebnisse bekommen und was erleben mit Jesus. Und ich lese jetzt einen Vers, Lukas 6, 38 vor, wo Jesus lehrte. Und da wird jetzt der eine oder andere vielleicht einmal gleich mit dem ersten Teil des Verses zusammenzucken. Aber zucke jetzt einmal nicht, weil der zweite Teil gehört dazu. Er sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Das ist der Vers, wo die meisten zucken. Aber dann sagt er weiter, es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr misst, wird euch wieder gemessen werden. Das war die Lehre von Jesus. Und das macht Sinn. Weil Jesus ja immer möchte, oder auch unser himmlischer Papa, dass die Seinen gesegnet werden. Und er gibt hier einen Schlüssel, wie man diesen Segen, praktisch gesagt, freisetzen kann. Jetzt, wenn ein geiziger Mensch dieses Wort hört, dann denkt er in seinem Herzen, ja, jetzt wollen die ja doch wieder nur mein Geld. Habe ich mir doch gleich gedacht. Das ist ja doch wieder irgend so eine religiöse Sekte oder sonst was. Bin doch nicht blöd und schenke etwas her. So denken manche, das ist mir nicht ferne, das ist nicht fremd. Auch wenn manche sagen, nein, aber die Ehrlichkeit muss man dann oft einmal hinterfragen. Die Tatsache ist, dass auch keiner was geben muss und herschenken muss. Das hat Jesus überhaupt nicht gesagt, dass jemand muss. Das Alte Testament ist schon lange vorbei mit dem Muss, den Zehnten geben, sonst bist du unter dem Fluch. Wenn dir jemand sowas sagt, dann musst du wissen, hoppla, der ist unter dem Gesetz, da will ich nicht hin. Aber Jesus weiß auch, dass es Sinn macht, wenn man jemandem was gibt, weil es kommt vielfach überfließend zurück. Und überhaupt ist ja so, wenn du irgendwann einmal stirbst und du weißt ja nicht, wann du stirbst, kannst du ja nichts mitnehmen. Also ich habe noch keinen gesehen, der was mitnehmen konnte, aber du kannst was voraussenden. Du kannst dir dort im Himmel schon Segen anhäufen, wenn du hinkommst, ist schon da. Also das musst du mit in diesen Gedankengang mal mit einbauen. Ein nicht geiziger Mensch, wenn diesen Vers liest, und gesagt, der hat dann den richtigen Gedankengang und der ist meistens so, ja, das ist ja super. Jetzt kann ich was geben, kann eine gute Sache unterstützen und gleichzeitig damit Jesus dienen oder einem Bedürftigen helfen. Jesus hat ja mal gesagt, was ihr irgendeinen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also wenn man irgendeinem Bedürftigen etwas gibt oder unterstützt oder hilft, es muss ja nicht immer bloß die Gemeinde unterstützt werden, wie es ja meistens zwar in den christlichen Kreisen gesagt wird, aber wenn du irgendjemanden Bedürftigen etwa unterstützt und wenn es bloß ein Glas Wasser ist oder ein Stück Brot ist oder eine kleine abgepackte Wurst oder irgend sowas, es ist ein Hilfsdienst und Jesus wird es singen. Und das obendrein, wenn man diese Vers nochmal liest, obendrein, und das, wenn man so schön sagt, das ist ja das Geile daran, wird mir dadurch ein größerer Segen zukommen, und zwar ein überlaufendes Maß wird man in den Schoß geben, viel mehr, als man vorher investiert hat. Und das muss man bedenken. Und das ist eigentlich das, was Jesus sich damit, oder unser himmlischer Papa sich damit ausgedacht hat. Ja, ich weiß, dass vielen Leuten in Kirchen und in Gemeinden und in verschiedenster Art und Weise das Geld aus der Tasche gezogen wurde und auch immer noch wird und dieser Segen, dieses überfließende Maß ausgeblieben ist. Und das ist für die Leute frustrierend und hat viele auch abgeschreckt. Und zu Recht, wirklich zu Recht. Ich kann das verstehen. Ich bin jetzt über 30 Jahre gläubig, vom Katholischen her und bis in das Freichristliche hinein. Ich habe schon so viel erlebt und gesehen und nicht Schönes und Gutes gesehen. Ich kann ja schon reden über dieses Thema und habe auch selber schon einiges erlebt. Und ein Hauptproblem ist, in den Gemeinden wird in der Regel die Lehre vom Zehnten geben gelehrt. Und ich sehe das als Problem. In manchen Gemeinden wird den Leuten sogar nach Malachi 3, 8 bis 10 angedroht, ja, wenn du nicht den Zehnten gibst, dann bist du unter dem Fluch. Boah, das wollen ja die Leute nicht. Und dann geben sie Zähne knirschend irgendwie so den Zehnten oder zumindest so, dass es so aussieht. Ich weiß ja nicht, was wirklich dann passiert. Und das ist ein Problem. Das ist nicht das, was die Lehre des Neuen Testaments ist. Wir müssen das richtig nach neutestamentlicher Lehre einmal beurteilen, um was es wirklich geht. Auf jeden Fall wird nirgendwo im Neuen Testament vom Zehnten geben gesprochen oder die Gläubigen dazu aufgefordert. Der Zehnte, das ist ein Teil des Gesetzes des Alten Testaments und unter diesem stehen wir nicht mehr. Jesus Christus, heißt es, ist des Gesetzes Ende, Römer 10, 4. Und damit auch Ende des Gesetzes des Zehnten. Ja, viele bringen dann aber, ja, Abraham hat aber auch und da war noch gar kein Gesetz. Das mag schon sein. Aber Abraham hatte auch noch nicht den neuen Bund, in dem wir stehen. Es ist einfach ein Unterschied. Abraham war ein glaubender Mann und wie das damals gehandhabt wurde, es ist ein bisschen schwierig, weil wir waren damals nicht dabei. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass Abraham jetzt monatliche Einkommen hatte und 10% davon abgedrückt hat. Wie müssen wir es nun laut Neuen Testament halten, damit wir aus unserem Geben auch diese überfließende Frucht, diese überfließende Ernte bekommen können. Also das, eine der wichtigsten Dinge ist, dass du siehst, wo Jesus seine Gemeinde baut. Dahin musst du geben, wo der Boden gut ist. Weil der Herr, der wird seine Sache segnen. Also der Herr segnet nicht alles Mögliche, auch wenn es sich christlich nennt. Man muss da schon ein bisschen genauer hinschauen, wo ist Jesus am Werk und baut seine Gemeinde. Da, wenn du hingibst, gibst du es praktisch in seine Arbeit, in sein Reich und dann wird auch der Segen fließen. Also der Boden, in dem du säst, muss auf jeden Fall erst einmal der richtige sein. Wenn vielleicht jemand noch in der Kirche Mitglied ist und Kirchensteuer bezahlt und erwartet vielleicht sogar, dass jetzt durch seine Kirchensteuer ein Segen kommt, dem bleibt der Mund aber schön sauber trocken, weil es ist nicht Gottes Werk. Da ist verdreht, was man nur verdrehen konnte in solchen Kirchen. Und da ist nicht Jesus der Baumeister. Es sind Menschen die Baumeister. Und das musst du unterscheiden können. Und wenn du wahllos irgendwelche religiösen Werke unterstützt, dann wird auch nicht recht viel zu erwarten sein. Also sähe in Gottes Arbeit, in Gottes Werk, da wo Jesus seine neutestamentliche Gemeinde baut. Da, wo Gnade, wo Glaube, wo Liebe, die drei Dinge, wo die zentrale Botschaft ist und die zentrale Wahrheit und Grundlage ist, da bist du richtig. Also Gnade, Glaube und Liebe, diese Punkte, wenn die nicht da sind, dann macht es nicht viel Sinn, dann ist Jesus nicht der Mittelpunkt der Sache. Dann steckt Jesus vielleicht am Rande, wenn er überhaupt dabei ist. Ich kann mich noch erinnern, wir waren in einer Gemeinde und die Gemeinde war ursprünglich wirklich gut, aber irgendwie sind nach Jahren dann diese Gottesdienste irgendwie abgeflacht. Und ich kann mich erinnern, ich war da drin, ich hätte heulen können, obwohl die ersten drei, vier Reihen im Lobpreis noch ein bisschen mit Hände hoch und mit Tanzen und mit Schwung dabei waren. Aber ab der vierten Reihe ging es dann schon abwärts und die letzten hinten sind dann bloß drin gesessen, da sie auch noch drin sitzen. Und ich habe dann damals zu Jesus gebetet, ich sage, Jesus, was ist da los? Und ich sah dann ein Bild, wie die Gemeinde zwar vorn ihre Show gemacht hat und Jesus stand hinten in der Gemeinde und sagte, die lassen mich da nicht Chef sein. Ich darf da nicht mehr regieren. Und so kann das passieren, das ist echt schlimm. Sollte nicht so sein, Jesus sollte der Manager sein vorn dran und nicht irgendein Mensch. Und wenn du Gemeinden siehst, wo Pastoren oder Gemeindeleiter ihre Gemeinde bauen, das ist jetzt unsere Gemeinde, das ist jetzt, ja, wir sind jetzt die tollen Hechte, wir haben die, und das Gebäude ist so toll und so wichtig und mehr um das Gebäude aus Stein sich kümmern als die lebendigen Bausteine der Gemeinde, die Mitglieder darstellen, ja, wir sind ja der Tempel, dann läuft er einfach schief, es geht aus dem Ruder und Jesus wird zurückgedrängt. So einen ähnlichen Fall hatte ich ganz am Anfang in meinem Glaubensleben auch, da waren wir noch im katholisch-charismatischen Kreis und ich war damals schon ein bisschen im Lobpreis mit integriert und habe ein Lied damals angespielt mit 3 Strophen, wo die erste ging um den himmlischen Vater, die zweite um Jesus und die dritte um den Heiligen Geist. Und ich habe blödsinnigerweise die dritte Strophe einfach nicht gespielt, vergessen. Und mir war das damals sehr peinlich, habe aber dann gebetet, habe gesagt, Herr, warum habe ich das vergessen? Wie kannst du das so zulassen? Und der Heilige Geist hat mir postwendend geantwortet und hat gesagt, weil ich stehe in dieser Gemeinde hinterm Vorhang und sie lassen mich nicht vor. Und so war es auch. Ich hatte damals die Taufe im Heiligen Geist bereits empfangen, aber die typisch katholischen Leute, die waren ja der Meinung, wenn sie gefirmt sind, dann haben sie ja sowieso den Heiligen Geist. Und das ist auch ein ganz großer Irrtum. Diese Firmung hat mit Heiligen Geist eigentlich nichts zu tun. Aber das nur jetzt am Rande. Also wichtig ist, wenn du in eine Gemeinde was gibst, dann musst du in eine Gemeinde geben, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo seine Gnade, seine Liebe, der Glaube, die drei entscheidenden Sachen sind. Jesus muss praktisch der Baumeister oder der Bauherr der Gemeinde sein, weil er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Nicht wir bauen Gemeinde, sondern Jesus baut Gemeinde. Und da musst du dich immer wieder auch selber prüfen, was ist jetzt deine Gemeinde? Baut Jesus deine Gemeinde? Wo gehöre ich hin? Und sei dort eine treue Tomate in der Gemeinde. Weil Treue und Beständigkeit, das ist im Reich Gottes sowieso eine der wichtigsten Eigenschaften. Wo du dich treu dazuzählst und einbringst und unterstützt, da wirst du sehen, wie der Lohn, wie das überfließende Maß dich auch erreichen wird. Mit allem anderen gewinnst du nicht einen Blumentopf, wie man so schön sagt. Also unterstütze deine Gemeinde im Wort schon mal, indem dass du deine Gemeinde, dass du darüber gut redest und nicht deine Gemeinde schlecht redest, indem dass du für deine Gemeinde Fürbitte tust und betest für die, die dort sind und für die, die dort arbeiten und dass du in der Tat auch die Leute unterstützt, was dir machbar und möglich ist, weil jeder Mensch hat irgendwelche Talente und Möglichkeiten und Gaben und da soll er darüber nachdenken, wie kann ich sie einbringen und fragen, kann ich irgendwas einbringen? Wenn ja, ist prima, wenn nicht, sei nicht traurig, dann kannst du zumindest beten oder kannst auch mal mit einer Geldgabe die Gemeinde unterstützen, weil Gemeinden zu bauen benötigt einfach auch Finanzen, das ist einfach klar. Und wenn nicht, dann sei einfach dabei und lerne in der Gemeinde, werde zu einem reifen, zu einem mündigen Christ. Das ist sowieso das, was für uns Priorität hat. Wir wollen nicht, dass Gemeinden einfach voll sitzen von Babychristen, die zwar schon 20 Jahre gläubig sind, sondern wir wollen, dass die Leute, die zu uns kommen, zu mündigen Christen werden und werden können und vielleicht dann auch einmal, wie man so schön sagt, zu einer Säule in der Gemeinde, das heißt, die einen Dienst tun, zu werden. Aber das geht eben nur, wenn jemand wirklich in Treue und in Beständigkeit einfach mit dabei ist und seinen Teil dazu tut. So wie in einem großen Getriebe, wenn ein Rädchen nicht so richtig funktioniert, dann macht das ganze Getriebe Probleme. Und wie gesagt, es geht nicht nur um Finanzen, aber eben auch, weil wenn eine Gemeinde unterhalten wird, jetzt meine ich nicht bloß unsere kleine Gemeinde, dann sind da irgendwelche Unkosten einfach da. Miete, Heizung, Löhne, Reisekosten, Sprecherhonorare, was es immer auch gibt. Es ist einfach notwendig und da sind Finanzen notwendig. Aber jetzt pass auf. Jesus braucht nicht unbedingt dein Geld. Wenn jemand sagt, nein, das will ich nicht, ich gebe nichts her. Jesus braucht dein Geld nicht. Jesus braucht auch mein Geld nicht. Jesus ist König, ihm gehört sowieso alles. Und wenn Jesus möchte, er könnte Geld in Fülle erschaffen, so wie er aus Steinen Brot machen kann oder Wasser zu Wein verwandelt hat oder wie er die Brote und die Fische von dem Jungen vermehrt hat, dass tausende Menschen damit gesättigt wurden. Wir sehen, das ist Jesus und er braucht nicht das Geld von Menschen. Er könnte es auch anders, aber, jetzt kommt das große Aber, er macht es trotzdem in der Regel über diese Schiene, weil er möchte den Christen die Möglichkeit geben, durch ihr Geben und ihren Glauben die Liebe zu ihm und zur Gemeinschaft der Heiligen, zur Gemeinde letztendlich auszudrücken und dann auch den Segen zu bekommen. Ich meine, wenn Jesus sich das alles selber erschafft, ist alles da, dann ist Finanzen in Fülle da. Aber dann bleibt der Segen für die Leute aus, die eigentlich gesegnet werden sollen, weil sie was gegeben haben. Und dann kommt das gute, gedrückte und gerüttelte und überlaufende Maß in den Schoß derer, die sich praktisch im Glauben so eingebracht haben in ihre Gemeinschaft. Wenn nicht, dann kommt eben nicht dieses überlaufende Maß. Es hat ja gesagt, mit dem Maß, mit dem wir messen, so wird uns wieder zugemessen. Also wir sind die, die das Maß des Segens eigentlich auch bestimmen. Aber Gottes Wille ist für die Geber, dass sie eben dieses gute, gedrückte, gerüttelte und überlaufende Maß in den Schoß bekommen. Und nur die Aufzählung ist ja schon schön. Es ist ein gutes Maß, ist schon prima, ne? Aber stell dir mal vor, du hast irgendwie so eine Tonne und du hast Gras gemäht und du willst das ganze Gras vom Garten da reinbringen. Was machst du dann, wenn voll ist? Dann fängst du an zu drücken. Da geht noch mehr rein. Dann nimmst du den Sack hoch und schüttelst den, dass das noch besser zusammengeht. Und du schüttest dein Gras rein, bis es überläuft. Und genauso wird es hier ausgedrückt. Er möchte dir wirklich ein überlaufendes, ein volles Maß geben. Ja, man kann so einen Grassack auch mit lockerem Gras voll machen und sagen, er ist schon voll. Und in Wirklichkeit ist nicht viel drin. Aber er möchte diesen überfließenden Segen dem Geber geben. Das ist Gottes Wille, das ist Jesu Wille, sonst hätte er das so nicht gesagt. Und jeder Mensch will ja den Segen haben, aber die Bedingung wollen sie oft einmal umgehen. Also müssen wir diese Bedingung dann schon auch sehen. Es gibt Verheißungen in der Bibel, die sind an Bedingungen geknüpft. Okay, in der geistlichen, himmlischen Welt ist ja alles für uns bereitgelegt, aber eben durch dieses Glaubenshandeln wird der Schalter umgelegt, wird das Fenster geöffnet, damit wir auch empfangen können. Jesus sagte in Markus 4,24, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Es ist gut und es ist hart. Aber er sagt eben, seht zu, was ihr hört. Du bist der, der das Maß festlegt. Das Maß des Segens und der Ernte legst du fest. Es ist nicht Gott. Das Maß deiner Aussaat und der Auswahl des Bodens und auch die Motivation deines Herzens, das spielt eine entscheidende Rolle. Wenn jetzt deine Motivation ist, oh, weil der Hans jetzt das gesagt hat und jetzt muss ich dann doch irgendwie, dann ist das noch nicht die richtige Motivation. Also lass dir das erst einmal durch deinen Kopf gehen und überleg und bete und schau mal, was kommt und wie du dich durchringen kannst. Also nicht wegen mir, nicht wegen der Marlene und nicht wegen sonst irgendjemandem, sondern du musst geben, weil du Jesus liebst und weil du willst, dass seine Arbeit, sein Reich verkündet wird und sein gutes Evangelium. Wenn das die Motivation deines Herzens ist, dann ist es super. Dann stimmt die Sache. Dann wirst du auch eine dementsprechend gute Ernte empfangen können. Wenn du nur gibst, weil es irgendjemand von dir erwartet oder gar verlangt, in Form von Zehnten oder so, du aber nicht mit einem liebenden, einem glaubenden und freigebigen Herzen dahinter stehen kannst, da wird die Ernte einfach nicht so üppig sein, wie du das vielleicht erwartest oder wie man es dir versprochen hat. Wenn du aber gerne, freiwillig, deine Gemeindearbeit um der Sache des Herrn willen und nicht in erster Linie um des Segens willen unterstützt, dann wird der Segen auch ganz schnell kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es gibt Leute, die hören das, die lesen das, ich will jetzt den überfließenden Segen, deshalb gebe ich. Wenn das die Motivation ist, kann was kommen, muss aber nicht. Also die Motivation muss immer sein, ich liebe Jesus, ich liebe die Gemeinschaft der Heiligen und das will ich unterstützen. Und dass ich dann auch den Segen bekomme und erwarte, ist super und es ist dann auch gut und ist aber diese Nebenerscheinung. Der Paulus sagt auch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott, weil er es gerne tut. Das ist die neutestamentliche Sichtweise. Nicht Zehnter und nicht der Zwang und nicht Verdruss und nicht irgendwie, du musst aber, weil sonst bist du verflucht und sonst irgendein Blödsinn. Das ist alles Käse. Aber die zwei Verse, und dann kommt der nächste, das ist der, den wir am Anfang gelesen haben, wo Gott sagt, er vermag euch jede Gnade überreich zu geben. Es kommt nach dem, dass man eben nicht aus Zwang, sondern aus einem fröhlichen, gerne gebenden Herzen geben soll, dann wird auch dieser Segen überreich und in alle Zeit in Genüge überfließen. Das ist die Verheißung, die damit verknüpft ist. Also wie gesagt, beschäftige dich mit dem Thema. Du musst selber die Wahrheit darüber erkennen. Das muss jeder, das habe ich auch getan. Und wir haben früher in den Gemeinden immer auch vom Zehnten gehört und haben auch den Zehnten gegeben. Und irgendwie war es aber dann doch nicht so der große Wurf und der Hit. Und irgendwann haben wir uns dann von diesem Thema Zehnten verabschiedet und haben uns da in die Freiheit des Geistes begeben und mehr geschaut, wo macht es Sinn und wie gebe ich und was gebe ich. Und es ist auch nicht immer das Geld. Ja, also in meinem persönlichen Fall ist es mehr die Zeit und die Arbeit, die ich investiere, als das Geld. Und wenn ich umrechne und sage, ja, die vielen Stunden, die ich brauche für die Lehre vorbereiten und die Hauskreise zu machen und das Gebet dazu, wenn ich das umrechne und arbeite dieselbe Zeit in der Werkstatt, da würde ich wahrscheinlich ganz schön was zusammenbringen an Summe. Dann kann man das auch wieder umrechnen. Aber was nützt es, wenn wir jetzt in der Gemeinde viel Geld hätten, aber keine entsprechende Lehre? Passt ja auch nicht. Also sehen wir, man muss das so handhaben, wie der Geist es führt, wie es passt. Und jeder soll entsprechend seiner Erkenntnis und seines Glaubens aussehen, wie er sich vom Geist her gefühlt sieht. Also keiner zwingt irgendjemand zu irgendetwas. Jeder muss es selber entscheiden und muss auch selber sehen, wie die Saat aussieht und wie die Ernte aussieht. Weil man kann ja auch eben, wie ich schon sagte, Zeit investieren oder auch irgendeine Hilfsarbeit in der Gemeinde tun. Wieder eine Erinnerung an meine erste Gemeinde, wo wir dort waren. Da hatten wir noch kein Gemeindegebäude. Da waren wir in der Deggendorfer Stadthalle im Foyer. Und jeden Sonntag waren wir dann schon 1-2 Stunden vorher dort und haben die ganzen Stühle gestellt und haben die ganze Technik aufgebaut mit den Lautsprechern, Mikrofonen und dem ganzen Zeug rundherum, den Büchertisch, damit dann um 10 der Gottesdienst starten konnte. Da ist Zeit und Mühe investiert worden. Aber Gott hat das gesehen und er hat das auf dein Konto geschrieben oder auf jeden sein Konto, der da dabei war, und hat das auch dann niemals vergessen. Und der Lohn ist auch immer wieder gekommen. Und für jede Mühe, bei jeder Mühe heißt es immer, ist Gewinn, weil Gott es sieht und weil Gott es segnet. Und selbst wenn du im Bedrängnis bist wegen des Glaubens oder vielleicht sogar auch einen Verlust erlitten hast, weil du ein glaubender Christ bist, dann sind das Gaben in Gottes Reich hinein. Das sind Gaben in Gottes Reich. Und der Herr vergisst nichts. Er sieht alles und er vergisst nichts. Und er wird erstatten in vielfacher Art und Weise. Also, so ist es einfach und sieh, wie du dich einbringen kannst und sei freiwillig und freimütig dabei. Und wie der Paulus einmal schreibt, die Gabe soll nicht eine Gabe des Geizes sein, sondern des Segens. 2. Korinther 9,5. Also so ist es einfach, jeder legt das Maß selber fest. Und wir sollen fröhliche Geber sein. Nicht mit Zwang, habe ich ja vorher schon mal vorgelesen. Das Gegenteil von einem fröhlichen Geber wäre eigentlich ein habsüchtiger Mensch. Und Paulus sagt einmal, dass ein habsüchtiger Mensch ein Götzendiener ist. Und das sollen wir ja auch nicht sein. Und er sagt auch weiter im Epheser 5,5, dass ein Götzendiener, ein Habsüchtiger, kein Erbe bekommen wird im Reich Christi. Und darum ist es so wichtig zu sehen, wie das Neue Testament es sieht. Wenn du das einmal studierst in der Bibel, dieses Wort Habsucht oder Geiz, da kommt einiges raus. Also der Paulus erwähnt es öfter. Der ganze Hintergrund ist, oder die Wurzel des Ganzen ist, der Egoismus des Menschen. Mir, meiner, mich, ich, die anderen sind mir egal. Aber weißt, der Mensch ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Und ich nicht und du nicht, der Einzige, der Mittelpunkt sein soll, ist Jesus Christus. Weil die Welt ist durch ihn geschaffen und sie ist auch für ihn geschaffen. Und die Fülle dieser ganzen Schöpfung der Erde, sie gehört dem Herrn. Und wenn jemand meint, es gibt ja viele reiche Leute, die meinen, ja, sie sind so reich und sie haben so einen großen Besitz und es gehört ihnen, dann sind sie schon einmal einer großen Lüge aufgesessen. Dem Menschen gehört nämlich gar nichts. Sie sind nur Verwalter. Und wie ich vorher schon sagte, keiner kann irgendwann irgendwie was mitnehmen. Und die Frage ist ja dann, wo geht er hin? Und das ist auch ein Teil, den du tun kannst, wo du dich einbringen kannst, wenn du anderen Menschen, Ungläubigen, von Jesus erzählst, von der Gnade und von der Liebe und vielleicht auch mein Büchlein weiter verschenkst, dann hast du da ein gutes Werk getan und hast damit eine Gabe gegeben und du hast vielleicht jemanden zum ewigen Leben verholfen. Und das ist wichtiger als alle Millionen. Das ewige Leben jemanden zu geben, das ist das Größte, was du jemals tun kannst. Aber naja, jeder muss es immer wieder auch selber entscheiden. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Geben, weil für den einen oder anderen sind 10 Euro schon ein ganz schönes Opfer. Weil er wenig hat und weil er vielleicht auch wenig verdient oder nur eine kleine Rente hat. Wo ein anderer sagt, 100 Euro, mei, das ist ein Betrag aus meiner Portokasse, weil er eben viel verdient und weil er vielleicht viel Besitz hat. Ja, was stimmt jetzt hier? Kriegt er dann auch dementsprechend viel mehr Segen, bloß weil der 100 Euro gegeben hat und ich habe bloß 10 Euro gegeben, weil mehr einfach nicht machbar war? Nein, es wäre falsch gesehen. Ich habe solche Lehren auch schon erlebt. Gibst du 100 Euro, kriegst du 1.000. Gibst du 1.000, kriegst du 1.000.000 oder irgend solche Späßchen. Wie gesagt, es gibt christliche Leiter, ich mag es gar nicht als Leiter bezeichnen, die sind aber wirklich auf das Geld der Leute aus. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht, weil wir arbeiten unseren Lebensunterhalt selber. Aber jetzt bringe ich euch einfach einmal die Sicht Gottes, den Maßstab, den Gott da anlegt. Da geht es nämlich um das Verhältnis der Summe des Gebens zum Besitz oder Verdienst des einen. Und Jesus hat das einmal so deutlich gepredigt oder gelehrt. Und er hat es gesagt mit der armen Witwe, die kam und legte 2 Schärflein ein, also 2 Pfennige. Und das war eigentlich alles, was sie besaß. Und dann sagt Jesus, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also das war zwar von der Summe her sehr wenig, 2 Pfennig, 2 Cent vielleicht heute. Da hat der Reiche vielleicht, was weiß ich, wie viel Denare oder was damals gegeben hat, reingeschmissen oder Goldmünzen. Aber es war bloß das, was er über hatte. Es war kein Opfer. Er hat einfach, was er über hatte, dass er mit der gut dasteht. Es war dann obendrein noch das Problem. Sie haben dann recht laut eingelegt, damit man es auch gewiss rundum gehört hat, wie viel jetzt der einlegt. Da ist die Motivation eh schon falsch. Der hat nicht recht, mit den Segen zu rechnen. Also sehen wir, es liegt nicht an der Summe, sondern am Verhältnis der Summe zu deinem Besitz oder deinem Verdienst. Okay, begrenze es nicht nur auf Finanzen. Da gab es auch einmal eine Lehre in der Bibelschule, wo wir mal waren. Da hat jemand gesagt, ja, wenn du Tomaten säst, wirst du Tomaten ernten. Und alles reproduziert nach seiner Art. Und wenn du Geld säst, dann wirst du auch Geld ernten, war damals bei dem so das Thema. Solche Leute sind dann in Bibelschulen Lehrer. Ja, das passt einfach nicht. Also das ist ihre Lehre. Das heißt nicht, wenn du Geld gibst, dass immer gleich alles in Geld zurückkommt. Das kann zwar sein, aber es muss nicht sein. Der Segen kommt oft in ganz anderer Form. Und wenn der Segen kommt, dass du einen tiefen Frieden in deinem Herzen hast oder in deiner Familie und am Arbeitsplatz, wenn der Segen in Form von Heilung kommt, weil du krank bist, oder wenn du gesund bist, dass du nicht krank wirst, sondern fit bleibst, wenn du Weisheit und Gelingen hast in all deinen Werken, eine gute Arbeitsstelle, gute Kollegen, einen guten Chef, auch ein gutes Gehalt, dann ist das ein Segen. Wo man nicht sagen kann, ja, jetzt habe ich gestern 100 Euro gespendet, jetzt möchte ich in der Lotterie ein Tausender gewinnen oder eine Million, ich weiß ja nicht. Dann ist das nicht ganz astrein, das Ganze. Wenn du vor Unglück und Schwierigkeiten bewahrt wirst, ist das ein dicker Segen. Wenn dein Hab und Gut nicht dauernd kaputt geht, oder wenn was kaputt geht, dass man es günstig wieder reparieren kann, dann ist das ein Riesensegen. Ja, wenn dein Auto so kaputt geht, dass nichts Größeres passiert, wie es bei der Marlene letztes Mal war mit dem Reifen, dann ist das ein Segen. Ja, gut, kann man sagen, ja, besser wäre es ja, wenn gar nichts passiert wäre. Okay, stimmt, aber es hätte auch ganz was anderes draus werden können. Man kann schon sehen, die schützende Hand Gottes ist dann auch dabei, weil der Herr kennt, er kennt dein himmlisches Bankkonto ganz genau. Er kennt es besser wie du. Wenn du als Antwort oder als Segen viel biblische Offenbarungen und geistliches Wachstum bekommst, dann ist es ein super Segen. Das ist wichtiger als alles Geld. Weil wenn du geistliches Wachstum erfährst und Offenbarungen, dann wird dir die übernatürliche Welt aufgeschlossen. Und aus der übernatürlichen Welt kannst du so viel empfangen, und so viele Dinge empfangen, die du einfach mit deinen Euros und Dollars und Goldstücken nie kaufen könntest. Darum müssen wir das ein bisschen unterscheiden. Und das ist das Neutestamentliche. Im Alten sah es da anders aus, aber wir gehen nicht zurück zum Alten, sondern wir wollen diese Dinge des Alten Testaments aus unseren Köpfen rausbekommen, wenn der eine oder andere von dieser Lehre noch bedrängt wird. Und ein schlechtes Gewissen hat, und weil er Sünder ist oder weil er nicht den Zehnten gibt, das musst du nicht, das brauchst du nicht. Du musst mit dir und mit deinem Herrn Frieden machen und schauen, was kannst du geben, wo kannst du dich einbringen. Was nützt dir eine Million, wenn du keinen Frieden hast, wenn du todkrank bist, wenn du dauernd Schmerzen hast, wenn du in deiner Familie nur Streitereien hast oder irgendwo vor Gericht stehst, oder wenn du viel Geld hast, kannst du aber damit nicht umgehen und machst dumme Dinge, wirst abgezockt von anderen, vielleicht wirst du beneidet und hast Angst davor, ja, jetzt könnte ich das Geld verlieren, ach, was passiert denn jetzt, die Nachrichten sagen von Inflation und sonst was. Manche haben sogar Angst um ihr Leben, weil sie reiche Leute sind. Oder um das Leben ihrer Kinder haben sie Angst, weil sie könnten entführt werden und erpresst werden. Dann ist es das viele Geld nicht ein Segen, sondern ist es eher ein Fluch. Wenn du aber ein fröhliches, gelassenes Herz hast, dann ist es ein großer Segen. Und wenn du weißt, alle Zeit, alles genüge, in überfließendes Maß, dann ist es gut. Und wenn du es brauchst, dann musst du es bloß abheben können aus deinem himmlischen Bankkonto. Und es gibt ein himmlisches Bankkonto. Alles, was du je für den Herrn und für andere Menschen getan hast, wird dort angeschrieben sein. Aber du musst schauen, dass dein himmlisches Bankkonto gedeckt ist, dass das im Plus ist. Das ist dein Part. Und dann kannst du durch Glauben auch wieder abheben. Es wird nicht jeder Segen, heute gieb ich und morgen kommt er rein. Es wird oft zwischengelagert, im Himmel aufbewahrt und zum richtigen Zeitpunkt ausgeliefert. Und das ist wichtig zu wissen. Sonst meinen die Leute, ja, jetzt habe ich schon so oft gegeben und ist nichts zurückgekommen. Stimmt nicht. Der Herr hat es angeschrieben. Es ist im Himmel angeschrieben und weißt du, eine gute Sache, im Himmel gibt es keine Motten und kein Rost, die es fressen können. Im Himmel gibt es auch keine Inflation. Nein, im Himmel wird es höchstens mehr. Ich glaube, im Himmel gibt es Zinsen. Das ist meine Meinung. Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber Inflation oder Negativzinsen gibt es im Himmel nicht. Und Motten und Rost hat Jesus selber gesagt, Matthäus 6, 19, kannst du es nachlesen. Da gibt es das nicht. Auf der Erde kann es kaputt gehen. Aber wenn es im Himmel aufbewahrt ist, was du angesammelt hast, dann gibt es vielleicht auf der Erde Inflation. Und nach der Inflation kannst du vom himmlischen Konto schon wieder abheben, wo die anderen nichts mehr haben. Das ist der Unterschied zwischen den Christen und den Nichtchristen, zwischen denen, die glauben und denen, die bloß ein religiöses Zeug machen. Und Jesus ist ja schlauer als wir. Er weiß, was du brauchst, er weiß, wie viel du brauchst und er weiß, für wie viel dass du auch verantwortlich sein kannst, wie viel du tragen kannst. Du kannst ihm das anvertrauen. Wenn Jesus dein Hirte ist, dann kannst du ihm vertrauen. Und er ist der gute Hirte. Und dann lernst du, wie du durch biblischen Glauben auf dein himmlisches Bankkonto einzahlst. Und dann lernst du auch, wie du davon wieder abheben kannst, wenn du was brauchst. Und das ist wichtig, deshalb machen wir solche Lehre. Also jetzt nicht denken, oh je, der Hans ist auf unser Geld aus. Ich habe es vorher schon gesagt, das bin ich nicht. Wir verdienen unser Unterhalt selber. Nur für die Gemeindearbeit, was notwendig ist, das sollte auch von der Gemeinde dann gedeckt sein und kommen. Das muss ich einfach da einfügen und dazu sagen. Und das macht Sinn, weil das macht den Segen, das setzt den Segensfluss einfach wieder frei. Und Jesus ist der Oberhirte und er setzt seinen Segen in erster Linie durch seine Unterhirten oder Hirten, Pastoren sind ja Hirten, er setzt seinen Segen zu den Gemeindemitgliedern, zu den sogenannten Schafen, durch die Hirten frei. Wenn du mal einen Hirten mit seiner Schafherde siehst, dann weißt du auch, dass sich der Hirte um seine Schafe kümmert und dass er sie auf gute Weide führt, dass sie was zum Fressen haben, dass sie was zum Saufen haben, dass sie einen sicheren Nachtplatz haben. Und er wacht einfach über seinen Schafen, dass es ihnen gut geht. Und genau dieses Prinzip hat Jesus hier benutzt, um das zu erklären, wie das ist mit Hirten, Pastoren und Gemeindemitgliedern, wie er sie mit Schafen vergleicht. Das heißt jetzt nicht, dass ihr Schafe seid, wie man sagt, ein blödes Schaf. Nein, es ist nur ein Vergleich. Alle sind Menschen und alle sind mündige, erwachsene Menschen und haben einen freien Willen und das ist auch gut so. Aber dieses Prinzip, wie der Segen in erster Linie zu den Gemeindegliedern fließen soll, ist eben durch die Hirten der Gemeinde. Weil die sind auch wieder vor Gott verantwortlich, was mit der Gemeinde, mit den Schafen passiert. Und in Gemeinden gibt es auch freilaufende Schafe. Ich nenne sie die Gemeindehopper. Die, wo jetzt nirgendwo zu einem Hirten gehören. Diese Leute missachten diese Ordnung Gottes und verpassen auch den entsprechenden Segen. Das muss ich einmal so einfach und deutlich sagen. Also ein Schaf braucht einen Hirten, mit dem es gehen kann, dem es nachfolgen kann. Und zwar einen guten Hirten, der sie dorthin bringt, wo gute Nahrung ist, wo jetzt wieder in Deutsch gesagt, wo gute Lehre bekommt, wo das gute Evangelium verkündet wird, wo die Gebete auch dorthin kommen, wo sie hingehören und was draus wird. Und nicht bloß, ja, haben wir gebetet und wird nichts draus. So soll der Segen durch die Hirten zu den Gemeindegliedern fließen. Und sie sollen dadurch mündige Leute werden. Also es kann nicht sein, leider kann schon sein, es gibt eben so viele, die sind 20 Jahre und noch länger gläubig und sind immer noch im Babystadium. In der Welt würde man sagen, ja, ein behindertes Kind, weil es nicht heranwächst und weil es nicht erwachsen wird. Das soll eben nicht so sein und das ist so wichtig, dass die Christen von einem Hirten eine gute Lehre bekommen, damit sie eben reif werden und damit sie eben auch die geistlichen Dinge unterscheiden können. Und wenn ihnen mal der Wolf, sprich der Teufel oder ein Dämon entgegensteht, dass sie wissen, wie gehe ich damit um, wie bleibe ich im Sieg, dass sie wissen, wie kann ich meinem himmlischen Papa bitten und ich kann empfangen, wie geht es mit dem Glauben. Das sind alles Dinge, die man lernen und vor allen Dingen, die man üben muss. Weil theoretisch lernen, das ist noch relativ einfach. Aber dann diesen Glauben in der Tat umzusetzen, zu üben, sodass die Gebetserhörung auch tatsächlich sichtbar wird, Da ist einfach Übung notwendig. Da beißt die Maus keinen Faden ab und da wird es Misserfolge geben, da wird es Widerstände geben, das muss ich einfach dazu sagen. Und deshalb brauchen wir immer wieder auch die Ermutigung und die Lehre, damit wir dieses Training, dieses Trainingsprogramm erfolgreich durchlaufen können und wenn es dann darauf ankommt, auch siegreich sind. Kannst du es auch mit einem Sportler oder mit einer Mannschaft vergleichen, wenn die vorher nicht gut trainieren und vom Trainer eingestimmt werden, wie man zusammenspielt und wer welche Aufgabe hat und wie das alles zusammenpasst, dann wird das nichts mit einer Europameisterschaft, wie man ja momentan im Fußball sieht. Dann gibt es Niederlagen und dann ist man ganz schnell draußen. Wenn aber jeder, der Spieler weiß, wo ist sein Part und bringt sich voll und ganz mit ein und es harmoniert und es läuft nicht plötzlich wieder ein ganz anderer Flitzer durch das Spielfeld oder ein Flitzerschaf, das wieder von ganz anders kommt und was ganz anderes erzählt, dann funktioniert es. Und wenn aber das nicht so ist, dann funktioniert es einfach nicht. Okay, also denk über diese Sache nach, über dieses Geben, um auch dann zu empfangen, im Himmel Lohn anzusammeln und dann auch wieder abzuheben. Und dann triff Entscheidungen, mach's, wie du das dir im Herzen vorgenommen hast. Ich kann nur das sagen, was Jesus sagt, was die Bibel sagt und wie es funktionieren kann. Aber die Entscheidung muss jeder treffen. Ich lasse das jetzt einfach einmal so stehen und gehe wieder zurück zum Anfang dieser Lehre, wo Jesus sagte, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und denk an den Grassack, wenn du beim Rasenmähen warst und du drückst den rein und du schüttelst den und dann geht er noch über. Das ist das Maß, das der Herr dir geben will, aber das Maß legst du selber fest. Du mit deinem Einbringen, mit deinem Opfer, sage ich jetzt einmal, weil vielleicht ist für einen anderen auch wirklich ein Opfer, wenn er sich da einbringt und muss es irgendwo anders abzwacken. Aber rechne mit dem, dass das, was hier Jesus sagte, die Wahrheit ist. Dann wirst du ganz schnell sehen, wie die Ernte kommt. Weil das Verhältnis zwischen Summe und Besitz und Verdienst wird gerechnet. Aber wirklich, wir wollen nicht von irgendjemandem das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist mir total ferne. Jeder muss es für sich mit Jesus zusammen freiwillig entscheiden. Und Jesus ist auch so. Er will dein Geld in dem Sinn nicht. Er will deinen Segen. Also er braucht unser Geld nicht. Wenn jemand meint, ja, mein Geld, meine Zeit und meine Mühen. Nein, es ist alles. Hat es einmal ein Lied gegeben. Kennt ihr denn noch den Heinz Schenk, der früher diesen blauen Bock-Sendung gemacht hat? Es ist alles nur geliehen, hat er ein Lied gesungen. Und das ist so treffend. Es ist alles nur geliehen. Und der Herr ist der Eigentümer von allem, was diese Welt besitzt. Wir sind nur vielleicht Besitzer oder Verwalter, aber der Eigentümer ist Jesus. Das müssen wir wissen und da können wir ihm auch danken. Und nochmal, vergiss nicht, du hast ein Konto im Himmel. Sieh zu, dass dieses Konto gedeckt ist und dass auf dem Konto was ist. Weil wenn der Tag kommt, wo du was brauchst, kannst du abheben. Und lerne durch Glauben abheben. Es ist machbar. Okay, ich hoffe, es geht euch noch gut. Das ist schön. Und jetzt wollen wir aber Lobpreis machen. Weil der Herr ist gut.